Deutschlandfunk Kultur heute.
Dieses so spezielle Jahr ist fast zu Ende, weswegen wir heute sowohl zurückblicken als auch nach vorne. Wir fragen, was 2020 für die Musikkultur bedeutet hat und schauen uns am Beispiel des Düsseldorfer Kunstpalastes an, wie es für die in ganz Deutschland geschlossenen Museen weitergehen könnte. In diesem, auch für die Europäische Union nicht ganz einfachem Jahr, berichten wir außerdem über ein deutsch-polnisches Buchprojekt, das sich mit der Geschichte Europas befasst. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu Kultur heute am zweiten Weihnachtsfeiertag. Weihnachten ist die Zeit für Chorgesänge und Weihnachtsoratorien in Kirchen und Konzertsälen oder für Ballette wie der Nussknacker. Dieses Jahr ist alles still. Wie so oft in den vergangenen Monaten. Schon im März wurden die Bayreuther Festspiele abgesagt, wie im Lauf des Jahres dann viele weitere Opernpremieren und Konzerte. Und dennoch fand erstaunlich vieles auch statt. Ich will nun gemeinsam mit meinem Kollegen, Opernkritiker Jörn Florian Fuchs, auf dieses Musikjahr zurückblicken. Herr Fuchs, bleiben wir doch mal bei Bayreuth, zumindest in der Nähe, bei dem anderen Großfestival, das immer fast gleichzeitig stattfindet, die Salzburger Festspiele, die zwar kleiner als sonst, aber immerhin dann doch tatsächlich stattgefunden haben. Wie konnte das eigentlich gelingen, wenn doch so vieles abgesagt wurde?
Naja, das konnte gelingen und ist gelungen durch ein ausgeklügeltes, aufwendiges Sicherheits- und Hygienekonzept. Maskenpflicht selbstverständlich beim Rein- und Rausgehen. Da war man noch an dem Punkt, dass man das während der Aufführung gar nicht machen musste. Es ist in dem Sinne natürlich erstaunlich. Also einige haben zwar die Maske aufbehalten, andere aber nicht. Das war freiwillig und trotzdem gibt es keine nachweisliche Ansteckung. Über diesen langen Festspielsommer hinweg, das waren immerhin 4 Wochen mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, natürlich jetzt nicht mit vollbesetzten Häusern, aber doch so, dass man sich durchaus etwas näher kam auf den Zuschauerrängen. Und dieses Experiment, das eben sehr geglückt ist, vor allen Dingen durch eine Cosi fan tutte-Inszenierung durch Christoph Loy und dirigiert von Johanna Malwitz, aber auch vielen Aspekten im Konzert- und Schauspielprogramm, die sehr geglückt waren, fand ich. Ja, da war eigentlich davon auszugehen, dass Salzburg gleichsam ausstrahlt auf den Kulturherbst und auch in unsere Breiten hineinwirkt, sodass wir natürlich auch Veranstaltungen ganz normal besuchen können. Wir wissen alle, es kam dann relativ schnell dann doch anders und Salzburg war leider war zwar ein Vorbild, aber dieses Vorbild wurde irgendwie nicht so an oder ernst genommen.
Es war ja tatsächlich ein besonderes Jahr auch für Sie als Kritiker. Sie haben deutlich mehr Premieren im Stream gesehen als live vor Ort, am Ort. Wie gut würden Sie sagen, wenn Sie zurückblicken, funktioniert Oper und Konzert im Netz?
Es war natürlich wirklich spannend, mal zu sehen, wie reagieren jetzt auch große Institutionen, große Operntanker, Festivals auf das Internet und auf diesen Verbreitungsweg, der ja dann über Monate der einzige war und im Moment auch ist. Ich fand eigentlich die innovativeren Projekte tatsächlich im Bereich von Festivals, also die Wittener Tage für Neue Kammermusik zum Beispiel, haben 2/3 ihres Programms im Netz präsentiert. Auf ganz eigenwillige Art und Weise ist das Programm zustande gekommen, zum Beispiel indem die Musikerinnen und Musiker an verschiedenen Orten waren, gar nicht zusammen proben konnten und das praktisch nur über Zoom gemacht haben. Und dann wurden auch die einzelnen Stimmen aufgezeichnet und neu gemischt in Köln dann oder im Sendegebiet des WDR an den verschiedenen Orten, wo das aufgezeichnet wurde. Einiges wurde per Videoergänzung dann präsentiert, sodass man also die Konzerte auch in diesem speziellen Format sehen konnte, tatsächlich am eigenen Rechner. Das war durchaus innovativ. Bei anderen Institutionen, gerade Opernhäusern, fand ich schon erstaunlich, dass da relativ wenig Innovation war. Also einfach nur ältere Produktionen ins Netz zu stellen, ist zwar schön, weil man das mal sieht dann und auch die Zeit hat, was gab es mal, sich anzuschauen, aber eben viel mehr als Archiv gab es in den meisten Fällen nicht. Vielleicht ganz interessant noch der Punkt des Theater an der Wien. Das war in dem Sinne recht witzig. Die haben aufgehört mit einem Fidelio inszeniert von Christoph Walz. Da gab es nur noch einen Mitschnitt aus den Endproben. Und die erste Produktion, die dann auch wieder im neuen Lockdown gestreamt wurde, war dann ein Figaro vom Kabarettisten Alfred Dorfer, der immerhin komplett geprobt werden durfte. Also da sieht man das ganze Spektrum und in der Zeit ist tatsächlich live dann nicht mehr irgendetwas gelaufen.
Also Sie würden sagen, die Experimentierfreudigkeit hat sich dann doch zumindest im Bereich Oper in Grenzen gehalten?
Ja, also wie gesagt, es sind vor allem kleinere Institutionen, die da überzeugt haben. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit, aus Australien ein paar Kammeropern zu erleben. Das ist die Einmaligkeit in diesem Jahr, denke ich, dann schon gewesen und ist es bis heute, dass wir also wirklich in andere Regionen, in andere Kulturen auch hineinlugen können. Die kommen zu uns. Alles Produktionen, wie im Fall dieser australischen neuen Musikstücke, die wir sonst gar nicht wahrgenommen hätten, also nicht mal von der Ferne als Bericht hier, und die werden auch nie gestreamt worden, und so gab es die ein oder andere Produktion, auch vom Holland Festival etwa, da spielte auch Black Lives Matter eine Rolle, weil da eigentlich der Choreograf Bill T. Jones in Amsterdam einiges veranstalten sollte, und da hat man etliche Produktionen ins Netz verlagert als zum Teil Live-Performances auch aus den USA, sehr politisch, auch viel mit neuer Musik. Das fand ich also einen spannenden Beitrag.
Die Musiker mussten sich ja auch überlegen, wie sie an ihr Publikum kommen. Der Pianist Igor Levit spielte Hauskonzerte und streamte die dann auch im Netz, wo er ohnehin ja sehr präsent ist und sich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus engagiert. Und genau diese Präsenz wurde ihm dann von einem Kritiker der Süddeutschen Zeitung ja doch in sehr unsachlicher Weise vorgeworfen. Was sagt das denn über die Rolle des Musikers und über die Rolle der Musikkritik?
Also es hat sich ja an Igor Levit eine Debatte durchaus auch entfacht in diesem Jahr, nämlich wie weit ein Musiker, eine Musikerin politisch sein soll, und das äußert, also jetzt nicht als Position irgendwie mal in der Diskussion, sondern indem man eben wirklich in Konzerten Ansprachen ans Publikum hält, wie das Igor Levit eigentlich immer wieder tut. Das kann man so und so sehen. Also ich kann in gewisser Weise verstehen, dass auch durch diese Twitter-Aktivitäten von Levit und durch diese mediale fast ein bisschen Überpräsenz natürlich der ein oder andere sagt, ist mir ein bisschen zu viel, warum spielt er nicht einfach nur Klavier? Auf der anderen Seite haben Sie schon gesagt, wogegen er sich richtet und wofür er sich engagiert, und soll er das jetzt wirklich sein lassen? Das finde ich auch nicht. Also ich glaube, es ist letztendlich eine Geschmacksfrage, ebenso wie der Text und wie die Debatte in der Süddeutschen. Das war sehr unglücklich, wegen einiger Formulierungen vor allen Dingen. Der Kollege, der dort diesen Text geschrieben hat, der hat eben sehr auf dieses Twitter- und Medienphänomen Levit abgehoben und ihn da auch künstlerisch sehr angegriffen. Das hätte man durchaus etwas ausgewogener einfach machen können und auch vielleicht dann doch mal diskutieren können, ob jetzt zum Beethoven ja Igor Levit der einzige Künstler ist, der relevant ist, weil man sah den wirklich in eigentlich beinahe jeder Sendung, und auch bei allen großen Festivals schien es in diesem Jahr ausschließlich Levit zu geben, der halt die Beethoven-Sonaten spielt. Das ist aber kein Problem sozusagen von seitens von Herrn Levit, sondern das wäre eher ein gewisser Vorwurf an die Veranstalter, die da für ein bisschen mehr Abwechslung und vielleicht auch Diversität sorgen sollten.
Wenn wir schon gerade bei Beethoven sind, der hat ja dieses Jahr viel weniger stattgefunden, als es eigentlich geplant war. Anlässlich seines 250. Geburtstages sollte er doch recht groß gefeiert werden. Ist das nun bedauerlich oder kann man auf vieles, was da geplant war, auch gut verzichten? Also sowas wie Beethoven zu Ende komponiert von künstlicher Intelligenz zum Beispiel?
Das ist uns ja erstmal erspart geblieben, die 10. Ne, in der KI-Version, aber ich bin ganz sicher, die kommt. Die kommt auch deswegen, weil das Beethoven-Jahr ist ja verlängert worden, wie so manches ins nächste Jahr hinein.
Ja, von dem wir natürlich noch nicht wissen, wie es mit Corona weitergeht.
Das wissen wir nicht, aber ich vermute mal, dass die künstliche oder hoffentlich dann auch ein bisschen künstlerische Intelligenz da doch dran arbeitet. Vielleicht kommt ja was ganz Nettes bei raus, weiß man ja auch nicht. Es ist aber, denke ich, eher ein Gag. Aber zurück zum eigentlichen Programm. Ich fand sehr viel, was da auf den Spielplänen stand, sehr, sehr konventionell. Bekanntlicherweise gibt es ja nur eine Oper, nämlich Fidelio, und dann bleibt eben relativ wenig anderes. Ich fand es eher spannend, was dann doch realisiert wurde, rund um Beethoven oder sagen wir mal Themen aufnehmen. Da ging es einerseits um Egmont, da ist ja nur ein bisschen Musik dazu, zu dem Schauspiel von Beethoven überliefert, aber da hat Christian Joost für das Theater an der Wien eine Oper geschrieben, die ich recht gut fand, und auch Minona, um eine vielleicht existiert habende Tochter von Beethoven in Regensburg, eine Uraufführung von Jüri Reinwehre, waren so Beiträge. Also wenn man ein bisschen herumgefahren ist und ein bisschen sich umgeschaut hat, gab es eben doch einiges rund um den Kosmos Beethoven.
2020 war ja auch das Jahr der Kulturinstitutionen auf dem Prüfstand. Und wenn wir da jetzt mal in die Musikbranche gucken, wie divers sind die Orchester und Institutionen, wie geschlechtergerecht und wie hierarchisch?
Also ich glaube, da hat sich einiges getan, und zwar in der öffentlichen Diskussion. Da sind wir schon an einem Punkt, wenn jetzt irgendwie ein reines Herrenorchester, wie es die Wiener Philharmoniker früher etwa waren, wenn die jetzt das so weitermachen würden und zum Beispiel Dirigentinnen am Pult verweigern, Stichwort Joanna Malwitz, sie hat eben die Wiener Philharmoniker jetzt dirigiert bei der COSI im Sommer in Salzburg, dann gäbe es sofort einen Shitstorm. Also ich glaube, wir sind relativ weit. Und wie Joanna Malwitz auch immer gerne im Interview sagt, es geht eigentlich wirklich nicht darum, welches Geschlecht dort dirigiert, und sie möchte darauf gar nicht mehr angesprochen werden. Hm. Das kann ich nachvollziehen. Ich denke mal, dass wir in ein, zwei Jahren da einen deutlichen Schritt weiter sind.
Ja, und Florian Fuchs über das Musikjahr 2020, in dem, wir haben es gerade gehört, immerhin mehr Frauen als früher am Dirigentenpult standen. Zum Beispiel eben besagte Joanna Malwitz bei den Salzburger Festspielen. Am 31.12. wird Joanna Malwitz in Kultur heute ganz persönlich auf ihr Jahr 2020 zurückblicken. Trotzdem muss man natürlich festhalten, dass es immer noch sehr wenig weibliches Personal gibt, das ein Orchester leitet, und noch weniger People of Color. Eine Ausnahme ist der 1976 in Bielefeld geborene Kevin John Edusei, Chefdirigent der Münchner Symphoniker und des Konzerttheaters Bern. Und er findet, dass in puncto Diversität mehr zu tun ist, als Sonntagsreden zu halten.
Black Lives Matter? War da was? Ja, doch, stimmt. Bevor Corona in einem ansonsten erschreckend öden und beethovenlosen Sommer 2020 wieder die Schlagzeilen dominierte, war das eine fast willkommene Ablenkung vor der zweiten Pandemiewelle. Black Lives Matter und sein etwas diffuser Schrei nach Diversität. Na klar, dafür muss man sich engagieren. Black Lives Matter, da waren sich auch alle deutschen Kulturinstitutionen einig. Hier lohnt Bekenntnis, weil man es sich direkt auf die aus den Foyers hängenden Fahnen schreiben kann. Doch so einfach ist es nicht, denn sind wir mal ehrlich. Dass klassische Musik elitär ist, wissen wir nicht erst seit gestern. Dass unsere Orchester und Opernhäuser kein Abbild unserer deutlich diverseren Gesellschaft sind, wissen wir auch. Dass unser Publikum vorwiegend aus weißen HörerInnen besteht, weiß jeder, der jemals die Schwelle eines Konzertsaals betreten hat. Richten wir unseren Fokus also auf das, was uns der Diskurs um größere Vielfalt bringen kann. Mehr Partizipation und mehr gesellschaftliche Relevanz. Mit anderen Worten, volle Konzertsäle und Primetime. Was also bleibt zu tun? Kürzlich bat mich der Intendant eines Orchesters um einen Vorschlag für ein Konzertprogramm. Der Solist hätte die Violinkonzerte von Tschaikowski, Sibelius und Lalo im Repertoire. Echt jetzt? Die Musik dreier alter weißer Männer, nicht ein einziges Konzert außerhalb des altbekannten Kanons? Wie mutlos! Wir InterpretInnen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Repertoire. Ich verlange von uns, dass wir uns für ein Mehr an Vielfalt einsetzen, wo es nur geht. Nur so können wir unsere Traditionen zukunftssicher machen. Wir müssen die EntscheiderInnen der Branche auffordern, ihre ästhetischen und strategischen Präferenzen auf den Prüfstand zu stellen. Die klassische Musikszene hat sich zu einem in sich geschlossenen, selbstreferenziellen System entwickelt. Dieses Modell einer überwiegend weißen Monokultur ist zum Aussterben verdammt. Denn für ein lebendiges Musikleben muss die Balance zwischen Innovation und Tradition, und zwar in genau dieser Reihenfolge, gewahrt werden. Frei nach der Publizistin und klassikbegeisterten Caroline Emke: Toleranz ist immer das Tolerieren von etwas, das man ablehnt. Toleranz bedeutet implizit immer Regulierung eines Unbehagens. Verehrtes Publikum, regulieren auch Sie Ihr Unbehagen, sich mit musikalisch Unbekanntem auseinanderzusetzen. Bringen Sie einfach mehr Neugierde mit, wenn Sie ins Konzert gehen. Ein Konzert muss immer ein Wagnis sein. Nur so bleibt es unverzichtbar. Wenn wir ein paar dieser Eisen jetzt ins Feuer legen, blicken wir vielleicht in 5 Jahren auf ein gesamtgesellschaftlich relevanteres Konzertleben und werden nebenbei auch sagen können: Black Lives Matter? Ja klar, läuft.
Kevin John Edusei, unter anderem Chefdirigent der Münchner Symphoniker, über Diversität, die über bloße Plakatbekenntnisse bei Demonstrationen hinausgeht. Wir haben in den letzten Monaten seit der ersten Schließung der Museen, Theater und Konzertbühnen immer wieder darüber berichtet, was das für die Häuser und Institutionen und was das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet. Wie kann man ein Publikum erreichen und in Kontakt bleiben? Wie kann man Kosten kompensieren? Auch wenn ein Nothilfeprogramm der Bundesregierung aufgestellt wurde, wird die Kulturlandschaft nach der Pandemie womöglich anders aussehen. Wir wollen deswegen am Jahresende in einzelne Häuser schauen und fragen, wie sieht die Situation jetzt aus und wie der Ausblick ins nächste, doch noch ziemlich ungewisse Jahr. Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf ist ein von der Stadt getragenes Museum und ich habe Direktor Felix Krämer vor der Sendung um einen Kassensturz gebeten. Trotz der Förderung durch die öffentliche Hand, wie viel Defizit läuft jeden Tag auf?
Ja, wir haben das durchgerechnet und wir können das ziemlich genau beziffern. Das sind 10.000 Euro, die wir pro Tag verlieren. Und wenn man das in Relation setzt zu Sponsoring-Einnahmen und wie sehr man sich freut, wenn man einen Sponsoring über 10, 20, 30.000 Euro bekommt, dann zeigt das schon die Dramatik. Also, dass wir wirklich im Moment einfach ein massives Defizit anhäufen.
Wie kann man das denn überhaupt kompensieren?
Naja, man kann das im Prinzip überhaupt gar nicht kompensieren. Die Möglichkeiten, die wir haben, Geld zu verdienen, das ist primär Ticketing, also der Verkauf von Tickets, das ist der Verkauf von Katalogen, aber eben auch Veranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen oder Lesungen, das fällt ja alles flach.
Jetzt hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters gewarnt, also gerade die Kommunen gewarnt vor einer Haushaltssanierung auf Kosten der Kultur. Wie würden Sie das für Ihr Museum einschätzen? Haben Sie da große Befürchtungen?
Ja, also Befürchtungen sind auf jeden Fall da. Und ich kann für unser Haus auch sagen, dass wir bis zum heutigen Tag noch keine finanzielle, also zusätzliche Unterstützung erhalten haben. Es laufen Anträge, aber einen Positivbescheid hat es noch nicht gegeben. Das hängt damit zusammen, dass die Vorgaben aus den Frühjahrspaketen, da sind wir dann zu groß, da ist unser Budget zu hoch. Aber natürlich sind auch die Größeren wie wir massiv betroffen. Also der Haushalt war eigentlich ausgewogen. Jetzt ist es wirklich ein massives Minus, was wir fahren, was bei uns die Stiftung noch nicht in ihrer Existenz gefährdet. Aber wir können natürlich auf die Zukunft nicht absehen, wie es weitergeht.
Die letzte Ausstellung, die vor der zweiten Schließung noch eröffnet werden konnte, das war eine Ausstellung über Kunst in Zeiten des Zorns. Die war schon auf einen späteren Termin gewandert. Was wird denn definitiv nicht stattfinden können?
Die Ausstellung ist wirklich besonders traurig und tragisch, weil die Ausstellung war 4 Tage zu sehen und hatte eine Laufzeit bis zum 10. Januar. Auch eine Verlängerung um eine Woche oder um 2 Wochen würde wahrscheinlich nichts bringen, weil ernsthaft geht ja momentan niemand davon aus, dass wir Anfang bzw. Mitte Januar wieder eröffnen. Anschließend ist eine große Ausstellung zu Heinz Max 90. Geburtstag geplant und die Mitte Februar öffnen soll. Und 90. Geburtstag, der lässt sich nicht einfach verschieben. Bislang ist es so, dass wir andere Ausstellungen, also wie die zum Beispiel von Claudia Schiffer kuratierte Ausstellung, die eigentlich parallel zu der Heinz-Mack-Ausstellung gezeigt werden sollte, die haben wir in den Herbst verschoben. Wir haben auch andere Ausstellungen zum Teil ins übernächste Jahr verschoben. Absagen haben wir noch keine gemacht, sondern wir versuchen das sozusagen in die Zukunft zu drücken.
Aber ich meine, wir können jetzt noch nicht absehen, dass die Museen tatsächlich Mitte Januar dann wieder öffnen können. Ab wann wird es denn für Ihr Museum tatsächlich auch kritisch?
Als Stiftung haben wir auch Rücklagen. Die sind eigentlich natürlich für andere Sachen dann auch vorgesehen. Es sind einfach Baufragen und andere Dinge, die dann ja auch irgendwann auf uns zukommen werden. Es ist aber so, dass ein Defizit kann man durchaus sozusagen ja auch strecken und in den zukünftigen Jahren auch wieder zurückerarbeiten. Aber wenn das dann in die Millionen geht, irgendwann wird es natürlich auch eine Stiftung gefährden. Aber für mich ist das Problem, liegt eigentlich viel früher. Dadurch, dass wir keine Einnahmen generieren, fällt ganz, ganz viel flach. Das geht dann auf Führungen, das geht auf Kataloge, auf
die klassische Museum Vermittlungsarbeit ist, eigentlich eines
genau,
Museums.
Richtig. Und das Museum ist ja, wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen. Da hängen ja ganz viele kreative Köpfe auch dran, die bei uns gar nicht fest angestellt sind. Ich glaube, die Folgen sind wirklich noch gar nicht ganz absehbar. Und die Vorstellung, man könnte den Stecker ziehen und man kann den dann wieder reinstecken und das ginge dann einfach so weiter. Das wird nicht der Fall sein. Wenn Sie jetzt zusätzliche Digitalformate anbieten, Das ist natürlich, ist das gut, ist das schön, aber das kostet auch noch zusätzlich Geld in einer Situation, wo man massiv Geld verliert. Da sehe ich noch nicht wirklich eine Lösung.
Felix Krämer, Direktor des Museums Kunstpalast in Düsseldorf, über die schwierige Lage der Museen. Wenn es um die Geschichte geht, dann sind sich Polen und Deutsche mitunter nicht ganz einig. Deswegen ist das Großprojekt, das deutsch-polnische Schulbuch Europa, unsere Geschichte, von Bedeutung, nicht nur für die Schulen. Nach 12 Jahren wurde es in diesem Herbst abgeschlossen. 4 Bände behandeln zweisprachig europäische Historie von der Früh- und Vorgeschichte bis zur jüngsten Gegenwart. Im letzten Band geht es um die besonders heikle Zeit vom Ende des Ersten Weltkrieges bis heute. Einer der mitwirkenden Historiker Michael G. Müller, emeritierter Professor an der Universität Halle, bemerkt gerade beim 4. Band doch politische Einflussnahme seitens der polnischen Regierung.
Der politische Aspekt kam dann immer ins Spiel, wenn es darum ging, jetzt in den letzten Jahren zu fragen, wo und wann und wie wird der jeweils neue Band vorgestellt. Und da hat man deutlich gesehen, dass auf polnischer Seite ein starkes Interesse daran bestand, die Präsentation so klein wie möglich zu halten, so dass eigentlich in der polnischen Öffentlichkeit unbemerkt bleibt.
Martin Sander hat Band 4 gelesen. Herr Sander, ich würde gerne erstmal beim Titel bleiben. Was heißt dieses Uns im Titel eigentlich? Ist das ein Lehrbuch der europäischen oder der polnischen und deutschen Geschichte?
Ja, Frau Heiner, auf jeden Fall beides. Es ist ein Schulbuch der auch noch teilweise der nationalen Geschichte Polens und Deutschlands, aber es ist ein Schulbuch der europäischen Geschichte von der Früh- und Vorgeschichte bis zur unmittelbaren Gegenwart. Und es hat eben ganz starke deutsch-polnische Aspekte und wichtige Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte über die Jahrhunderte. Und das hat es vorher zumindest auf dem, ja, das hat es vorher nicht gegeben, zumal nicht in der Bundesrepublik.
Jetzt ist ja der Kernpunkt der Geschichte des 20. Jahrhunderts sowohl für die Polen als auch für die Deutschen der Zweite Weltkrieg, vielleicht auch der Knackpunkt, um es mal so zu formulieren. Was bringt Band 4 da denn Neues für den Unterricht an deutschen und an polnischen Schulen?
Ja, wenn man mit Deutschland anfängt, sehr viel, weil in der alten Bundesrepublik und nach 1989 eben auch in der neuen Bundesrepublik über polnische Geschichte im Zweiten Weltkrieg sehr wenig unterrichtet und sehr wenig geschrieben wurde. Das heißt, ganz wichtige, für Polen wichtige Ereignisse. Der Umstand, dass die intellektuelle Elite Anfang des Krieges bereits 1939-40 ermordet wurde von den Deutschen. Das ist in Warschau unter deutscher Terrorherrschaft 2 wichtige Aufstände gab, nicht nur den Ghettoaufstand 1943 im Frühjahr, sondern auch den nationalpolnischen Warschauer Aufstand im August und September 1944. Für Polen ein großes, ein europäisches Ereignis, das kam kaum vor in den deutschen Schulbüchern. Andere Themen des Zweiten Weltkriegs kommen hinzu. Insofern ist das ein großer Fortschritt. Jetzt könnte man auch fragen, was bringt denn nun dieses Buch in der polnischen Version für Polen Neues? Denn die deutsche Geschichte in Polen ist weit besser bekannt als die polnische Geschichte in Deutschland. Die Fachleute haben mir gesagt, dass vor allen Dingen der didaktische Zugang, dass man beispielsweise Themen diskutiert, dass man in den Quellen unterschiedliche Quellen benutzt, gegeneinander kontroverse Positionen beziehen kann, dass diskutiert werden muss, dass alles dies für die polnische Schulbuchwelt in der Geschichte etwas relativ Neues darstellt. Insofern sind es unterschiedliche Ebenen, aber beide haben mir gesagt, hätten eben da etwas Neues in ihr Land, in ihre Diskussion hineingebracht.
Jetzt könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, dass bei der unterschiedlichen Bewertung auch von Ereignissen die Zusammenarbeit nicht so ganz einfach war zwischen deutschen und polnischen Historikern. Wissen Sie, wie das funktioniert hat?
Ja, ich habe mich sowohl bei den polnischen Wissenschaftlern als auch bei den Deutschen erkundigt und die haben übereinstimmend gesagt, dass es zwar viel Streit gab um die Sache, aber dass dieser Streit nie sich entlang der nationalen Grenzen, also deutsch-polnischer Grenzen, entwickelt hat. Darauf haben sie großen Wert gelegt und das muss man ihnen auch glauben. Also das ist der eine Gesichtspunkt. Und dann auch noch mal zu dem O-Ton von Herrn Müller eingangs. Die Frage, inwieweit haben sich Regierungen eingemischt? Hat sich die Politik in dieses Schulbuchprojekt eingemischt? Alle Beteiligten waren auch der Meinung, dass die Politiker sich sowohl in Deutschland als auch in Polen, wo es ja sehr unterschiedliche Regierungen gab in den vergangenen 12 Jahren, herausgehalten haben. Also was Herr Müller eingangs meinte, war, dass die derzeitige nationalkonservative polnische PiS-Regierung zwar auch dieses Projekt mitgetragen hat und da auch nicht interveniert hat, dass man aber das nach außen in Polen nicht so gerne so darstellt, weil man ja doch eine sehr deutschlandkritische Position hat und auch beispielsweise auf Reparationen besteht, viele Forderungen stellt und dass so ein harmonisches Projekt natürlich in diese polnische Geschichtspolitik, die nach innen auch verkauft werden muss, dass das dann nicht so gut reinpasst.
Was heißt das denn für den Einsatz an polnischen Schulen?
Das heißt für den Einsatz an polnischen Schulen, dass im Moment noch die Genehmigung des Bildungsministeriums oder der entsprechenden Ministerien aussteht, ob es auch benutzt werden kann. Aber die polnischen Historiker, die daran beteiligt waren, sind der Meinung, dass das eine Formsache ist und dass das auch im nächsten Jahr kommt. In Bezug auf Deutschland ist es ja so, dass die Genehmigung bereits erteilt wurde und dass dann die Frage ist, ja, in Deutschland ist es so, wenn das Buch als Schulbuch zur Verfügung steht, dann ist es eben die Sache der Lehrer, der einzelnen Schulen, ob sie dieses Buch auch einsetzen oder nicht. Ich vermute, dass das in Polen ähnlich ist. Auch wenn es dann zugelassen werden sollte, ist noch die nächste Frage, ob es dann auch tatsächlich von den einzelnen Lehrern und in den einzelnen Schulen im Geschichtsunterricht eingesetzt wird.
Martin Sander über den 4-bändigen Geschichtsband Europa, unsere Geschichte für Schulen, erschienen im Eduversum Verlag. Und die letzten Meldungen aus der Kultur, die hat jetzt Katja Lückert mit einem interessanten Fund am Fuß des Vesuvs.
In Pompeji wurde, ein wenig passend zur jetzigen Situation, in der pandemiebedingt die Restaurants geschlossen sind, ein antiker Schnellimbiss komplett ausgegraben. Das teilte die Ausgrabungsverwaltung heute mit. Tatsächlich fanden die Archäologen in den Amphoren des sogenannten Thermopoliums Knochen von Enten, Schweinen und Ziegen sowie Reste von Fisch- und Weinbergschnecken. Zu sehen sind an Wänden und Theke außerdem die mythologische Figur einer Nymphe mit Pferdegespann. Der Direktor des Archäologischen Parks in Pompeji, Massimo Ossana, äußerte sich zu den Funden so.
Das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Entdeckung. Wir befinden uns hier im Thermopolium in der Region 5 des Ausgrabungsgeländes. Wir haben hier bereits vor 2 Jahren Teile einer Theke entdeckt, aber wir hatten nicht erwartet, dass auch die andere Seite der Bar noch interessant sein würde. Dort fanden wir jetzt erstaunliche Wandgemälde von Tieren, die hier serviert wurden. Ein Hahn, 2 Stockenten, aber auch ein Hund. Natürlich werden wir jetzt mit den Untersuchungen beginnen, um herauszufinden, was hier tatsächlich gekocht wurde, was sich in den Töpfen dieses Restaurants befand. Was konnten die Menschen damals hier auf dieser kleinen Piazza in Pompeji essen und trinken?
Wie sah das Streetfood-Angebot vor knapp 2000 Jahren aus? Das wollen die Archäologen des Teams von Massimo Ossana in Pompeji herausfinden. In der Nähe des jetzt freigelegten Thermopoliums waren zuvor auch Skelettteile menschlicher Opfer der Katastrophe entdeckt worden, unter anderem von einem 50-jährigen Mann. Zum Teil waren diese Überreste bereits im 18. Jahrhundert von Schatzsuchern durcheinandergebracht worden. Diese hatten in die Schlacke, die das antike Pompeji bedeckt hatte, Tunnel gegraben. Von der Finanzierung der Kultureinrichtungen war in dieser Sendung schon die Rede. Kulturstaatsministerin Monika Grütters ermahnte besonders die Kommunen, beim Kassensturz am Jahresende nicht ausgerechnet die Kultur bluten zu lassen. Auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer, der von Januar an auch Vorsitzender der Kulturministerkonferenz der Länder ist, fürchtet grundlegende Folgen für die Kulturszene. Selbst wenn die Pandemie zu Ende sei, werden uns die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen viel länger beschäftigen als der unmittelbare akute Krisenfall. Und Kultur gibt es auch im nächsten Jahr wieder jede Menge, wenn man bedenkt, was uns allein die Gedenktage ins Haus stehen. Der 700. Todestag des Dichters Dante Alighieri, 200 Jahre Verbannung von Napoleon und der 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt und 450 Jahre Caravaggio. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Katja Lückert, vielen Dank. Morgen soll es losgehen mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus. Ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.